Hallo Albert.
Hallo Jan.
Große Neuigkeiten in eigener Sache. Der Pudel und der Kern wird als gemeinsames Buch von uns erscheinen am 15. Oktober 2024. Was ist das für ein Buch, Albert?
Wie der Untertitel sagt, eine Philosophie für den Alltag und ein gutes Leben. Wir haben uns bemüht, in 13 Kapiteln die wesentlichen Aspekte des gelingenden Lebens auf den Punkt zu bringen, wie etwa Authentizität, Gelassenheit, Persönlichkeitsentwicklung und andere.
Die großen Fragen des Lebens also zu beantworten mit Hilfe von guten alten Bekannten wie Sokrates, Marc Aurel, Seneca, Konfuzius. Und jetzt das Beste, ihr könnt dieses Buch jetzt schon vorbestellen, ab sofort über den Link, den ihr in den Shownotes findet. Unser Partner Autorenwelt hat eine Signieraktion dazu ins Leben gerufen. Das heißt, dort könnt ihr eingeben, für wen wir das Buch signieren sollen, für eure Oma, Schwester, Kinder oder eben auch für euch selbst. Dann signieren wir das für euch, personalisieren das und die Autorenwelt schickt es dann über unseren Verlag an euch am 15.10. zu. Danke fürs Zuhören und viel Spaß weiterhin mit dem Podcast.
Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel
und der Kern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und des wohlwollenden Mitseins. Hi Albert.
Hallo Jan.
Heute geht es bei uns um das Thema Kooperation oder Zusammenarbeit. Und wir kamen auf dieses Thema durch eine wirklich sehr spannende Hörerfrage. Der Sven hat sich bei uns gemeldet. Er hat diese Frage eingereicht und gebeten, dass wir nur seinen Vornamen und sein Alter nennen. Also der Sven ist 42 und hat folgende Frage eingereicht. Ich sehe mich als wettbewerbsorientierten Menschen, habe zum Beispiel großen Spaß am sportlichen Wettkampf und ziehe viel Motivation daraus, aus beruflichen und privaten Diskussionen als Sieger hervorzugehen. Ehrgeiz ist mir bisher immer als etwas Positives vermittelt worden und so empfinde ich es auch, weil ich in jeder Situation das Beste geben will. Nun wurde mir von meinem Vorgesetzten in einem Feedback-Gespräch gespiegelt, dass er mich fachlich sehr schätzt, aber fehlende Teamfähigkeit als eine Schwäche von mir sieht. Diese Rückmeldung hat mich schwer getroffen und ich möchte wirklich etwas daran ändern und frage mich, ob die praktische Philosophie dabei helfen kann. Funktioniert die von euch häufig erwähnte Neuroplastizität auch bei so grundlegenden Themen? Ja, soweit die Frage. Albert, wie siehst du das? Ist Teamfähigkeit, was hat das mit Kooperation zu tun? Geht es nicht auch im Arbeitsumfeld häufiger mal daran, sich alleine in etwas zu vertiefen und alleine und mit viel Einsatz zum Ziel zu kommen? Und muss man denn überall und immer das Team zu Rate ziehen?
Also so weit würde ich nicht gehen, überall und immer, aber die Kooperation ist erst einmal schon genetisch und existenziell philosophisch in uns veranlagt. Wir sind, bevor wir ein Ego werden, bevor wir uns selbst durchsetzen, immer mit sein. Wir sind auch immer auf Gemeinschaft angewiesen, im weitesten Sinne. Wir können gar nicht existieren ohne Gemeinschaft. Das heißt eigentlich auch eine Gemeinschaft, die aufeinander eingeht, die in irgendeiner Form kooperiert. Also Kooperation im weitesten Sinne ist ein Existenzial, eine Grundbedingung des menschlichen Seins. Ich kann, wenn ich das begriffen habe, kann ich mich daraus zurückziehen. Ich kann dann auch alleine arbeiten. Ich werde auch alleine arbeiten. Aber erst einmal grundlegend kann ich nicht alleine überleben. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und dann gehen wir vielleicht auf Kooperation im engeren Sinne ein, dass es vielleicht sehr sinnvoll ist, in vielen Dingen auch zusammenzuarbeiten. Das hat eine Menge Vorteile, aber das heißt nicht, dass man immer und überall, ich würde sagen, da ist ein guter Rhythmus gefragt von ins Team gehen, also im Arbeitsfeld. Kooperation gibt es ja auch im familiären Bereich, gibt es ja auch im nachbarschaftlichen Bereich, im Vereinswesen, der Politik etc. Also in vielen Bereichen finden wir Kooperation, aber ich denke, es ist immer wie überhaupt im Leben beim nach außen gehen und sich sammeln, kommt es auf den Rhythmus an. Von daher sind Stunden des Alleine über etwas Brüten außerordentlich wichtig. Da schaffe ich ja auch einen Input für die Kooperation. Umgekehrt denke ich, Kooperation hat eine Menge, wie ich schon andeute, eine Menge Vorteile, nicht nur im Arbeitsumfeld für das Unternehmen, aber auch für jede menschliche Gemeinschaft ist das Miteinander ganz entscheidend für die Gemeinschaft als solche, aber auch für den Einzelnen. Ich brauche auch Miteinander, ich brauche auch das Feedback, Selbstwirksamkeitserfahrungen, die so wichtig sind für mein Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, die kann ich mir nicht selbst geben, sondern die muss die Welt mir spiegeln und das tut sie meistens durch meine Mitmenschen.
Mein Eindruck ist, dass es ja so zwei Archetypen gibt oder sehr stark ausgeprägt so diese Polarität zwischen auf der einen Seite so die Ego-Shooter, die schauen, dass sie für sich das Beste rausholen und dann eben auch so verinnerlicht haben, Survival of the Fittest, auch wenn das Fitteste jetzt vielleicht eher das Angepassteste sein soll. Oder The Winner Takes It All, du musst nur als Sieger aus dem Endkampf herausgehen, dann gehört dir alles, dann schaffst du es an die Spitze und an der Spitze bist du alleine und nicht zu zweit oder zu fünft. Auf der anderen Seite gibt es eben die Leute, die so ein bisschen verinnerlicht haben, eher die als weicher, wahrgenommeneren Typen, kooperativ, zugewandt, die aber dann eben auch viele Chancen verpassen, weil sie eben zu weich gegenüber ihren Konkurrenten sind und gegenüber ihren Mitbewerbern und so ein bisschen die Karpfen im Haifischteich, über die man dann so wegschaut. Also das nehme ich so wahr. Aber wenn ich dich richtig verstehe, geht es diesmal da nicht so um die Mitte zwischen den beiden, sondern eigentlich plädierst du für eine Grundhaltung der Kooperation.
Ach, ich würde nicht sagen, also so wie du es beschrieben hast, würde ich sagen, haben beide Positionen einen wahren Kern und ihre Berechtigung. Das ist sehr wichtig. Also wenn ich ein zufriedenes Leben führen möchte, dann muss ich mein Leben führen. Ich muss das mir ganz eigene und höchstpersönliche zur Entfaltung bringen. Und das hat nichts mit den anderen zu tun. Insofern brauche ich eine Konzentration auf mein Inneres. Genauso aber kann niemand ohne gelingende Resonanzachsen gut leben. Wir brauchen das miteinander, nicht nur im persönlichen, privaten und aber auch da, überall wo miteinander ist, ist Kooperation im weiteren Sinne gegeben und verlangt und hat eine erfüllende Wirkung. Ich brauche das Feedback meiner Umwelt in irgendeiner Form. Ich kann mich mal eine gewisse Zeit, eine Karriere machen und kann vielleicht nach links und rechts stoßen, aber auf Dauer ist das vereinsame ich, emotional schrumpfe ich und erfüllend ist das in keinem Fall, weil die Welt mir dann widerständig vorkommt, auch meine Mitmenschen. Ich brauche die Anerkennung, Wertschätzung und auch die emotionale Verbundenheit mit meinen Mitmenschen. Und die ist häufig dann in Kooperationsverhältnissen, oder sie taucht immer in Kooperationsverhältnissen auf und sie braucht immer eine Kooperation, mindestens im weitesten Sinne. Schon mit meinem Lebenspartner, das ist keine Arbeitsbeziehung, aber der Haushalt, wie der gerichtet wird oder wie wir überhaupt von morgens bis abends zusammenleben, das muss ein Aufeinander-Eingehen sein. Und das nenne ich auch schon eine Kooperation, sonst gelingt das nicht. Und habe ich da gar nichts davon mit irgendeinem Mitmenschen, dann vereinsame ich emotional und gehe eigentlich ein wie eine Blume ohne Wasser.
Also dieses Thema Resonanzen und wie gut und wichtig sie für unser gelingendes Leben sind, damit kann ich mich voll identifizieren. Aber gleichzeitig geht es ja schon auch darum, sich irgendwo mal durchzusetzen. Oder das ist so die Wahrnehmung. Mhm. Ne? Also der Löwe ist wahrscheinlich nicht auf Kooperation mit der Gazelle aus und hätte wahrscheinlich auch nicht allzu viel davon, sondern der setzt sich halt gegen die Gazelle durch. Und wenn ich jetzt mal wieder auf die Frage vom Sven beziehe, dann geht es ihm, glaube ich, er zieht ja auch viel Positives aus diesem Wettkampfgedanken, wahrscheinlich im Sport, aber eben auch im Beruf. Wer wird jetzt als nächstes befördert? Und er hat für sich eben scheinbar noch nicht verinnerlicht oder nicht verinnerlicht, sieht es vielleicht auch anders aktuell noch, dass auch die Zusammenarbeit an sich jenseits von der Resonanz und dem positiven Gefühl, dass man, wenn man Kräfte verbindet, dass sich dann vielleicht auch für ihn eine höhere Kraft oder ein positiveres Ergebnis ergeben kann.
In der Tat, da sehe ich die Schwäche der Position, die zu einseitig wird. Ich habe das Recht beider Positionen betont und ich denke, beides haben Elemente in sich, die wichtig sind, die auch für sich betrachtet einen Wert darstellen. Sowohl das für sich vor sich hinarbeiten alleine, wie auch das Zusammenarbeiten. Aber wenn man sich beispielsweise im Arbeitsverhältnis der Kooperation sperrt, jeglicher Kooperation sperrt, wird man weniger wachsen. Denn in der Kooperation wächst man auch. Nicht nur, dass man existenziell ein ganz anderes Feedback bekommt von der Welt, ein wertschätzendes, lobendes und nicht nur so aus einer distanzierten Anerkennung. Oh, da hat er aber viel geleistet. Das ist emotional sehr wichtig. wenig, was wir da bekommen. Wir brauchen so eine Anerkennung, die mit Emotionalität verbunden ist. Und das geschieht nur, wenn ich eine Resonanzachse zum anderen aufbaue. Und das ist eben bei Kooperation ganz typisch so, während ich, wenn ich das alles ablehne, solche Resonanzachsen, mitschwingende Resonanzachsen sich nicht bilden. Im Übrigen letztens, er betonte den Wettbewerb, aber auch der Wettbewerb ist eine Kooperation im weitesten Sinne, denn da ist ein anderer, mit dem ich mich vergleiche. Das ist zwar nicht eine Zusammenarbeit, sondern eher das Gegenteil, aber es ist doch eine Bezogenheit und da fängt schon, das ist schon eine Form von Kooperation in einer gewissen Hinsicht. Der rennt und ich renne, der trainiert und der trainiert. Ich denke an den anderen und das motiviert mich, noch mehr zu trainieren, weil ich besser sein möchte als der andere. Also es ist eine quasi stumme oder unverbundene Kooperation. Aber das ist jetzt nun ist etwas so philosophisch abstrakt betrachtet. Wir verstehen unter Kooperation eben das Zusammenarbeiten. Aber da kann man so dran wachsen und da kann man so viel mehr für ein Unternehmen tun, für das man ja arbeitet. Und damit auch für sich, man kann lernen von den anderen, man kann sich viel weiterentwickeln, weil man auch Impulse bekommt von den anderen. Die kriegt man so im stillen Kämmerlein nicht. Aber wie gesagt, ich denke, beides ist sehr wichtig. Ich brauche die Stunden für mich allein, aber dann muss ich nach außen gehen und muss hören, was die Welt dazu sagt. Und das geschieht in Kooperationsverhältnissen. Und das kann sehr inspirierend sein, fördernd, auch kritisierend. Kritik brauche ich auch. Und wenn ich richtig gut wachsen will, brauche ich Kritik. Das heißt, ich brauche die Reibung an den anderen. Ich brauche die anderen dazu. Das sind auch weitesten Verhältnissen Kooperationsverhältnisse. Und wenn ich das systematisiere, indem ich mich klar dazu bekenne, ich gehe jetzt in die Gruppe rein. Ich bin ja nicht ständig da. Ne? Also ich arbeite zu Hause und dann gehe ich mit meinen Ergebnissen in die Gruppe und da reibe ich mich. Aber reiben heißt hier dann entwickeln und wachsen in einem Maße, das ich allein nicht könnte. Ich kann mich selbst nicht gut kritisieren.
Wenn wir mal auf den Sven draufschauen, so wie er sich selbst beschreibt, ist denn da dagegen oder dafür etwas zu sagen, so wie er bisher agiert hat? Also dieses kompetitive, jemand, der eben diese Reibung braucht, der sich immer wieder messen muss und sowohl in der Diskussion allen zeigen muss, dass er es besser weiß oder dass er besser Tennis spielt, was wo auch immer er seine Bestätigung herzieht?
Ich glaube, da gibt es kein Schwarz und Weiß. Es ist eine Frage des Maßes. Ich finde das sehr wichtig, dass er für sich allein arbeitet, das eigene in sich entwickelt und das Beste gibt in seinem stillen Kämmerlein. Aber ich glaube, er vernachlässigt das Mitsein, den Außenaspekt, das richtig sich jetzt nicht nur am Gegner zu messen in einem Wettkampf, sondern vielleicht auch in dem eigenen Umfeld, Betrieb, das ist ja kein Self-Made-Man, er ist in einem Betrieb, er hat Mitarbeiter, sich mit den Mitarbeitern auseinanderzusetzen und sie vielleicht auch mal um ihre Meinung zu fragen oder da sein Projekt vorzustellen. Wenn ich da ganz blind an denen vorbeigehe, dann geht mir eine große Quelle der Inspiration und Kraft verloren und auch des emotionalen Wohlbefindens. Denn auch das ist inspirations- und für das Arbeitsergebnis sehr förderlich, wenn ich in guten Resonanzbeziehungen mit meinen Mitarbeitern bin, in tieferen, nicht nur in so oberflächlichen, sondern ja, so richtig auf die eingehe, versuche sie zu verstehen und auch darauf Acht gebe, ob sie mich richtig verstehen. Also das war das, was eine Resonanzachse ausmacht. Ich gebe Input und empfange Input. Man verändert sich gegenseitig in der Schwingung. Das bleibt aus, wenn ich solche Resonanzachsen gar nicht eingehe. Dann schwimme ich im eigenen Saft und da entwickle ich mich nicht optimal, denn eine optimale braucht von außen Kritik und Feedback und ein Sehen von außen.
Kann es denn sein, dass wir vielleicht insgesamt zu einem Irrtum da aufsitzen, also dass die Kooperation einen im Vergleich zum Wettbewerb oder zur Konkurrenz ein zu schlechtes Image hat, dass eben vielleicht die Evolutionstheorie, Charles Darwin eben dieses Survival of the Fittest falsch verstanden wurde? Ich habe noch ein anderes Zitat von Darwin gefunden, und er steht für mich so für denjenigen, der diese Haltung, dass ich muss mich durchsetzen, ich muss schauen, dass meine Spezies sich durchsetzt und gewinnt. Aber tatsächlich hat er auch gesagt, in der langen Geschichte der Menschheit und auch der Tierwelt haben sich diejenigen durchgesetzt, die am effektivsten zusammenarbeiten und improvisieren konnten.
Auf das Wort wartete ich eigentlich. Ja. Ich würde Darwin nicht beschränken auf einen egoistischen, durchsetzenden Interesse, der wird überleben, sondern ich denke, dazu gehört komplementär auch ein gesundes Miteinander. Aber auch hier ist beides wahr. Ich muss mich selbst verteidigen. werde mich selbst entwickeln, das kann mir kein anderer abnehmen. Aber in der Gemeinschaft entwickle ich mich besser, weil es da ja auch von außen Kräfte gibt, die ich allein gar nicht bewältigen kann, wo ich die Gruppe brauche. Und dass Darwin das in der Natur beobachtet hat, dass er das übersehen hätte, das konnte ich mir gar nicht denken. Ich kenne Darwin nicht so gut. Deshalb
es geht passt auch
dieses zweite Zitat so, würde ich sagen, ja, das ist logisch, eigentlich muss es folgen.
Es geht ja so um das, was ist hängen geblieben. Und ich würde schon sagen, dass die Evolution, also bei mir zumindest, da ist hängen geblieben, da setzt sich jemand durch. Mhm. Ne? Und deswegen.
Ja, aber dann Spezies, ne?
Innerhalb der Spezies.
Das fängt da an. Mhm. Die Spezies setzt sich durch und die Spezies setzt sich in der Gruppe durch.
Aber auch das kann ja nicht das Ziel sein, dass diese eine Spezies sich durchsetzt und dann alle anderen platt macht.
Richtig. Ne? Mhm.
Sondern deswegen meine ich eben, dass die Kooperation, dieses, wenn man es mal rein nutzenorientiert sieht, habe ich ja vielleicht auch mehr davon, auch wenn die Spezien untereinander kooperieren. Oder dass man insgesamt versteht, ich komme vielleicht einfacher und besser und ergebnisorientierter zum Ziel, wenn ich die Kooperationsstrategie wähle und jetzt nicht immer dieses Menschenbild, der Mensch ist das Menschenwolf und wenn ich ihm nicht ein Bein stelle, stellt er mir ein Bein, jetzt mal im Job. Da gibt's ja diese Ellenbogenmentalität, die durchaus, das ist ja kein Einzelfenomen, sondern das findet sich schon relativ breit, glaube ich, in der Arbeitswelt. Ist das vielleicht ein großes Missverständnis?
Ja, ich glaube, so wird er missverstanden. Er hat sehr wohl gesehen, dass es in der Natur auch so einen Ausgleich gibt, dass zwar eine Spezies oder ein Einzelner sich durchsetzt, der am anpassungsfähigsten ist und das verbindet mit Stärke und Cleverness, dass er aber auch erstens andere braucht und dass das auch nicht bedeutet, dass er die ganzen anderen Lebewesen oder was es da noch gibt, platt macht, denn damit würde er sich seine Lebensgrundlage nehmen. Aber Darwin hat genau erkannt, das passiert in der Natur nicht. In der Natur bleibt ein gewisser Ausgleich da. Bei Menschen kann das anders ausfallen, weil der zu Unglaublichem fähig ist aufgrund seiner Vernunft und Intelligenz und den technischen Fortschritt kann er die ganze Welt vernichten mit einem Schlag. Und hier ist es notwendig, dann Bewusstsein zu schaffen, ganz bewusst sich zu fragen, was ist der bessere Weg für uns alle und für mich selbst, ein egoistischer oder ein kooperativer? Und es ist interessant, dass sich das auch neurowissenschaftlich untersuchen lässt oder auch untersucht worden ist und dass auch ganz unterschiedliche Positionen vertreten worden ist. Ich glaube, ein berühmtes Buch war das egoistische Gen. Ich weiß nicht mehr, wie der Autor.
War das nicht Professor Bauer auch?
Der hat das Gegenbuch geschrieben dazu, okay. Den Gegenvorschlag, das kooperative Gen. Okay. Darauf wollte ich auch hinaus. Und hat gesagt, dass wir von der Natur aus auf Kooperation angewiesen sind, sie brauchen und uns darin auch nur verwirklichen. Und hat ganz vehement sich gegen die These gestellt, dass wir genetisch auf Egoismus getrimmt sind. Fand ich eigentlich sehr überzeugend, auch die Argumente dazu beigetragen. Also ich kann neurowissenschaftlich nicht so viel dazu sagen, aber philosophisch fand ich sehr beeindruckend die Analyse von Heidegger in Sein und Zeit über das Wesen des Daseins. Und dann sagt er, wir sind zuerst Mitsein, bevor wir zum Ich kommen. Das stimmt ja auch entwicklungspsychologisch. Das Kleinkind, das Embryo ist in Symbiose mit der Mutter und noch in den ersten Monaten unterscheidet das Baby nicht zwischen Welt, Mutter und sich selbst. Das alles ist eins. So wächst es in die Welt hinaus und erfährt dann erst im späteren Verlauf, nein, dass es ein anderes Wesen ist und dass die Welt etwas ist, was mir gegenübersteht. Aber die Prägung ist immer schon mal auf Verbundenheit ausgerichtet, weshalb das Bedürfnis nach Liebe und Verbundenheit im späteren Leben auch so dominant ist und alles überschattet. Und das, denke ich, ist auch der wichtige Aspekt der Kooperation. Wir wachsen, wir verwirklichen uns nur, wir entfalten uns nur vollständig, wenn wir dieses Bedürfnis nach Verbundenheit mitnehmen. Bei allem persönlichen Gang der Dinge, bei allem Wachsen oder bei allem Entfalten des ganz persönlich Eigenen, das sehr auch sehr wichtig ist. Deshalb meine ich, beide haben ihr gewisses Recht. Aber ich glaube, dieses eigene Entfalten wäre falsch verstanden, wenn ich dabei übergehe, meine Sehnsucht das in Verbundenheit zu tun mit den anderen oder auf die Verbundenheit in all meinen Stufen der Entwicklung unbedingt angewiesen zu sein. Ich darf es nicht vernachlässigen. Und das finde ich das Problem von Sven, dass er da den Ausgleich, den optimalen Ausgleich für ihn selbst und für die Gemeinschaft noch nicht gefunden hatte. Und das ist eine Gefahr dabei und die häufig sich realisiert, dass Menschen zu egoistisch werden, im schlechten Sinne zu selbstbezogen werden und vernachlässigen ihr tiefstes Bedürfnis nach Verbundenheit. Das gilt im privaten Bereich. Emotionale Verbundenheit gilt aber auch für Kooperationsverhältnisse in der Arbeit, die nie ohne Emotionalität sind, die auch da, finde ich, einen ganz wichtigen Aspekt der Emotionalität haben. Denn einen Job haben, morgens hingehen im Büro, wenn es keine Feindschaftsverhältnisse sind, aber das gegrüßt zu werden vom Pförtner, in einem Raum mit anderen zu sitzen, sich persönliche Dinge zu sagen oder überhaupt mit zu sein, wenn es nicht ganz verfeindet ist, sind das unglaublich nährende Funktionen, die, wenn sie nicht erfüllt sind, zu großen Problemen führen können in der Psyche des Einzelnen, wenn er so etwas nicht hat. Und wenn es nur ist, dass man in der Kaffeepause gemeinsam zusammensitzt und irgendein vielleicht banales Wort nur wechselt, das ist trotzdem Verbundenheit, gelebte Verbundenheit. Und ich finde, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ich bedauere jeden, der das nicht oder nicht in ausreichendem Maße hat.
Ich habe ein Zitat von Seneca gefunden, der hat es auch, glaube ich, das, was du gerade skizziert hast, sehr gut zusammengefasst, wenn er sagt, der lebt, der viel nützlich ist. Und da, glaube ich, ist viel dran. Trotzdem ist ja nichts dagegen zu sagen, dass man das Tennisspiel gewinnen will, dass man vielleicht sich im Kampf um die nächste Beförderung gegen seinen vermeintlichen Wettbewerber oder Mitarbeiter, Kollegen durchsetzt. Also das ist ein legitimes Vorwärtskommen wollen, gewinnen wollen, ist trotzdem ein legitimes menschliches Bedürfnis. Ne?
Ja, ich sagte ja, beide Seiten sind wichtig. Ich möchte mein eigenes zur Geltung bringen und das heißt unter Umständen auch stärker zu sein, in einem Wettbewerb gewinnen. Das gilt auch für die Unternehmen. Andererseits weiß ich, dass der Wettbewerber vielleicht auch wichtig ist für mich. Ja. Und so weiter. Ich brauche ihn auch. Und deshalb ist ein guter Kooperationspartner auch der Wettbewerber. Denn er hält mich bei der Stange. Er macht mich kreativ. Er lässt mir über neue Lösungsmöglichkeiten nachdenken. Er ist wichtig. Aber dann auch im engeren Sinne innerhalb des gleichen Unternehmens, dass man mitdenkt, mit anderen dabei ist, dass man so ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt. Aber wirklich, dass das auch wirklich nicht nur behauptet wird, sondern auch gelebt wird, halte ich für ein gesundes Unternehmen, das Erfolg haben will, auch für ganz zentral, ganz wichtig. Und es geht immer um den Ausgleich. Also ich finde, man kann sich durchsetzen, versuchen zu gewinnen, versuchen aufzusteigen. Das ist immer auch zu Lasten anderer. Aber man darf da die Mitmenschlichkeit nicht vergessen und man darf nicht rücksichtslos werden. Man darf da nicht anderen dabei schädigen. Also es sei denn im natürlichen Auswahlverfahren Wettbewerbs, wenn da eine Stelle zu vergeben ist und zwei Wettbewerber, klar, wenn ich mich durchsetze, dann sieht es so aus wie zum Schaden des anderen oder zum Nachteil des anderen. Muss aber nicht unbedingt so sein, denn wir wissen gar nicht, was daraus, vielleicht überfordert mich der Posten und der andere kann froh sein, dass er nicht bekommen hat, wir wissen es nicht. Aber Fairness, wenn ich die Fairness beachte und die Mitmenschen, wenn ich an den anderen denke, dann kann ich sowohl gewinnen als auch unterliegen. Dann gönne ich dem anderen das auch. Man muss alles, finde ich, Wettbewerb mit Wohlwollen geschehen.
Wenn wir jetzt auf die konkreten Fragen vom Sven nochmal eingehen, er fragt ja, wenn er sich da verändern möchte, wenn er da ein anderes Mindset oder eine andere Haltung zur Kooperation aufbauen möchte, was kann ihm da die praktische Philosophie helfen?
Ich finde, er sollte mal sich mehr darauf konzentrieren, an die anderen zu denken, an die Mitarbeiter zu denken, dass er sie im Grunde auch braucht und dass er auch davon profitiert, wenn er an sie denkt und etwas mal für andere tut. Neben dem Weiterbetreiben der eigenen Interessen, des Höchstpersönlichen, finde ich, gehört auch zu einem gelingenden Leben, mal hin und wieder etwas für die anderen zu tun, an die anderen mitzudenken, die anderen mitzunehmen, dass er aus diesem gemeinsam aus dieser gemeinsamen Arbeit auch eine große Kraft und eine große Genugtuung und Befriedigung zu ziehen ist, die emotional außerordentlich wertvoll ist, die einem Kraft und Energie geben kann, auch die ganz höchst persönlichen eigenen Interessen besser noch voranzutreiben. Wie wichtig das ist, dieser Aspekt des Mitseins und des Miteinanderseins. Das würde ich an seiner Stelle so lange meditieren, bis sich diese Haltung verändert, bis man nicht nur immer denkt, ich, sondern vielleicht ersetzt durch wir. Und das stärkt das Ich, finde ich, durch die Hintertür noch im größeren Maße als das isolierte ich, das irgendwann an einen Punkt, an eine Grenze kommt, wo es sich erschöpft, wo es auch die Leerheit spürt. Die Leerheit, die dann gegeben ist, wenn ich keine gelingenden Resonanzachsen habe, also funktionierende Resonanzachsen und ein gelingendes Miteinander habe.
Ich habe mich gefragt, ob der Sven vielleicht das Ziel einfach vielleicht weglassen sollte. Also wenn das Ziel ist, ich will das Tennisspiel gewinnen oder ich will befördert werden, wenn man sich von diesen Zielen erstmal verabschiedet und den Weg im Sinn von Kooperation in den Vordergrund stellt, also beispielsweise Tennis nicht mehr in Matches definiert, sondern einfach mit einem ungefähr gleich starken Gegner spannende Ballwechsel zu haben und so ähnlich die Arbeit, den Beruf nicht mehr als der Weg hin zur Beförderung, sondern einfach die Sache in den Mittelpunkt zu stellen, mit der Prämisse im Team gemeinsam ein Ziel zu erreichen.
Das gilt für Sven wie für jeden Menschen. Er sollte in seinem Leben, sollten wir weniger auf die Ziele, die wir anstreben, schauen, uns davon vollkommen vereinnahmen zu lassen. Nichts gegen Ziele, nichts gegen Wünsche, nichts gegen Vorstellungen. Aber das Unterwegs ist wichtiger, das Sein, das in jedem Moment sich selbst zu spüren, anstatt nur am Ziel, wenn ich da angekommen bin. Das ist wie so ein Wandertag. Schön, auf dem Gipfel anzukommen, aber das Schöne an dem Wandertag ist die 6 Stunden Wanderung hin bis zum Gipfel und dann wieder zurück oder die Zeit dazwischen. Also das Sein, der Lebensvollzug, ist viel wichtiger für ein gelingendes Leben als das, was ich da auch im Lebensvollzug alles erreiche. Aber wir fixieren uns sehr auf diese Ziele, wie du richtig bemerkt hast. Und das ist manchmal sehr schädlich für den Weg. Der macht uns gar nicht mehr so viel Spaß, weil wir nur ans Ziel denken. Dabei verbringen wir 7 Stunden auf dem Weg und 10 Minuten am Ziel und vielleicht eine halbe Stunde oben. Es sollte umgekehrt sein. Ziel sollte uns nur eine Orientierung sein, sollte schön sein, wenn wir da auch ankommen. Aber das eigentlich Schöne ist das Unterwegssein, der Lebensvollzug, die 7 Stunden Wanderung. Und deshalb gebe ich dir vollkommen recht, weniger daran zu denken, dass man da gewinnt, sondern einmal, dass es einem Spaß macht und dass man sein Bestes gibt und dass man sich wohlfühlt in dem Tun, in dem Vollzug. Dann bleiben die Erfolge auch nicht aus und dann kommt es auch darauf an, wie ich gehe, wie viel Spaß mir das geht, das Unterwegssein macht. Und das macht umso mehr Spaß, je mehr ich es mit verständnisvollen Menschen tue, die mir spiegeln, wer ich bin und dass ich etwas wert bin und denen ich das spiegeln kann und zu denen dann auch mehr oder weniger intensive emotionale Beziehungen da sein. Das Wichtigste im Leben sind gelingende Resonanzachsen, zwischenmenschliche Beziehungen und Selbstwirksamkeitserfahrung, dass ich mein eigenes in der Welt versuche auszubilden und zu entwickeln und zu entfalten. Beides ist aber gleich wichtig und muss in einem Gleichverhältnis stehen. Das eine darf nie auf Kosten des anderen sich einseitig durchsetzen.
Und auf Svens letzte Frage einzugehen, das Thema Neuroplastizität, also wenn ich bisher mich durch Prägungen, durch Entwicklungen zu einem Ego-Shooter-Ellenbogentypen, der eben nur auf seinen eigenen Nutzen und auf seine eigenen Ziele schaut, entwickelt habe, ist es dann trotzdem möglich, mich da wieder zurück zum kooperativen Teamplayer zu entwickeln?
Periander, einer der 7 Weisen, sagte, alles ist Übung. Und die Alten waren sich überzeugt von, alles ist möglich. Also nicht, dass man fliegen lernen kann, aber innerhalb des Seelischen kann ich alles umkrempeln. Das sind doch Glaubenssätze. Es werden bestimmte Einstellungen, die sehr stark am Ich und an der Selbstdurchsetzung gebunden sind. Und diese Vorstellung, die ist nicht in Stein gemeißelt. Die habe ich irgendwann mal, hat sie die sich gebildet durch Erfahrungen, durch Erlebnisse, durch Prägungen, durch bewusste Entscheidungen, die kann ich aber alles, das kann ich alles rückgängig machen, indem ich Erfahrungen des Mitseins mache, darauf meditiere, häufiger daran denke und in einem längeren Übungsprozess neue Glaubenssätze denen gegenüberstelle. Ich werde nicht glücklich als Einzelner bei der Erfüllung aller meiner Wünsche, sondern ich werde nur glücklich in der Gemeinschaft, im Mitsein mit anderen. Mitsein mit anderen ist die Wurzel des Glücks. Wenn ich das so lange erstmal durchdenke, philosophische Texte vielleicht dazu lese oder mich da philosophisch mit auseinandersetze, es begreife, die Einsicht habe, tatsächlich, das ist so, und es dann auch noch so verinnerliche durch bestimmte wiederholte Gedankengänge, dass dieser neue Glaubenssatz, Glück ist nur in der Gemeinschaft möglich, dass der den alten Glaubenssatz, Glück ist nur in der Durchsetzung meines Egos zu erreichen, ersetzt wird. Und das kann ich durch diese Übungen und Einsicht, Beharrlichkeit und Meditation kann ich das erreichen.
Ich habe noch einen anderen Aspekt, nämlich dass mir eben das Glück des anderen eben auch nicht egal sein darf. Ne? Also es geht in und ich sage jetzt nicht, dass Sven nur sein eigenes Glück im Blick hat, aber ich glaube, der entscheidende Schritt ist auch zu sagen, es ist gut für mich, wenn der andere auch glücklich ist, sagen wir mein Tennispartner, wenn es vielleicht auf ein Unentschieden geht im Tennis nicht, aber hinausläuft, oder aber wenn eben mal ein anderer zum Zug kommt in der Karriere. Ich habe dazu vom Dalai Lama ein sehr schönes Zitat gefunden. Jede Zusammenarbeit ist schwierig, solange den Menschen das Glück ihrer Mitmenschen gleichgültig ist. Und das, glaube ich, trifft es ganz gut, ne? Dass man da den Fokus so ein bisschen verändern muss.
Für andere da zu sein, für andere etwas zu tun, an das Glück der anderen zu denken, ist selbst eine große Glücksquelle. Seneca meinte, man kann gar nicht glücklich werden, wenn man diese Quelle nicht aufschürft. Gegenposition, wenn man nur an sich denkt, das wird man nicht richtig glücklich, kann man gar nicht werden. Und viele in der Antike bis zum heutigen Tage sagen, darin liegt das eigentliche Glück, von sich, von seinem Ego abzusehen und für andere auch da zu sein. In der Familie erleben wir es, ne? Wenn wir unsere Kinder großziehen, dann haben wir häufig den Gedanken, eigentlich das Glück der Kinder ist vielleicht wichtiger als unser eigenes. Das muss man nur auf die ganze Menschheit übertragen. Mencius sagte mal, die Liebe lernt man bei seinen Nächsten. Es geht nur darum, dieses Gefühl und diese Muster, die sich dabei einbringen, auf die ganze Menschheit zu übertragen. Und ich glaube, da ist vieles dran. Das muss man einsehen. Aber im gesunden Verhältnis heißt ja nicht, dass ich mein Selbst aufgebe, sondern ich muss es mitnehmen.
Absolut. Okay, vielen Dank, Albert. Vielen Dank, Sven, nochmal für deine Frage. Ich hoffe, wir sind ihr gerecht geworden in unseren Antwort versuchen. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend und habe auch das Gefühl, dass die Kooperation ist in meinem Ranking der Schlüsselfaktoren für ein gelingendes Leben heute nochmal deutlich nach oben gerutscht. Also ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, wie wichtig dieses Thema letztlich ist. Albert, danke dir dafür für diese Erkenntnis. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Jan.
Macht's gut. Ciao, tschüss.
Ciao. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebhold. www.pudel-kern.com